ARD Sounds.
Wir sind in den 90ern. Werner Herzog ist 50 Jahre alt und hat gerade eine Trennung hinter sich. Heute würde man sagen, er hat vielleicht eine kleine Midlife-Crisis. Er will sich ablenken. Also geht er ins Restaurant eines guten Freundes, ins Chez Panisse in San Francisco. Herzog geht gerade die Treppe hoch und zieht zur Bar rüber. Da sitzt eine Frau, die sich gerade zu ihm umdreht. Herzog bleibt wie angewurzelt stehen, als hätte ihn der Blitz getroffen. Sie ist jung und blond und hat die schönsten Augen, die Werner Herzog jemals gesehen hat. Eine russische Studentin namens Elena Pisetsky. Herzog geht auf sie zu. Bei euch gehen da vielleicht gerade die Cringe-Alarmglocken an. Aber Werner Herzog ist nicht so einer. Er geht das Ganze smoother an. Er hat da ja sein Konzept der ekstatischen Wahrheit.
Did you know who he was?
No. He told me he was a stuntman.
So erinnert sich die junge Studentin 30 Jahre später im Interview mit der CBS-Sendung 60 Minutes.
Did you believe him?
Sure. And I thought, my God, I'm falling in love. It's too bad he's a stuntman. What am I going to say to my mother?
Werner, der Stuntman Herzog, ist Hals über Kopf verliebt. Er weiß sofort, mit dieser Frau will ich zusammenleben. Und eins haben wir ja schon gelernt über Werner Herzog in den letzten Folgen. Der Typ macht keine halben Sachen. Also fliegt er nach Europa, löst seinen kompletten Hausstand, ja sein ganzes Leben auf und fliegt zurück in die USA, um ein neues Leben zu starten. Und wenn Werner Herzog Neustart sagt, dann meint Werner Herzog Neustart.
Als ich in die USA zurückkehrte, hatte ich kein Gepäck bei mir, nichts. Der Beamte erwiderte, in 22 Jahren Dienst habe er noch nie einen Reisenden von einem anderen Kontinent ankommend ohne Gepäck gesehen. Aus purer Dummheit, wohl um ihn zu beeindrucken, griff ich in meine Jackentasche und zeigte ihm meine Zahnbürste. Dafür landete ich für die nächsten 6,5 Stunden in Verhören. Ich versuchte zu erklären, dass ich meine Frau gefunden hätte und dass ich nur ich sein wolle, ohne Status, ohne Besitz, ohne alles, selbst ohne die Gewissheit, ob ich wohl von ihr aufgenommen würde. Man ließ mich einreisen.
In Germany we call it a red flag, Werner. Aber Elena Pisetsky scheint das nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil. Heute, 30 Jahre später, leben Werner und Lena Herzog immer noch zusammen in Kalifornien. In den USA schafft er es tatsächlich, sich nochmal komplett neu zu erfinden und sein Fame-Level von bekannter deutscher Regisseur zu heben auf...
Es ist Werner.
Living Legend.
Herzog.
Und darum geht's in dieser Folge. Das ist Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Folge 4, Herzog vs. Wild. Ich bin Max Osenstädter. Seit 30 Jahren lebt Werner Herzog in Los Angeles. Darauf liegt er Wert. Los Angeles, nicht Hollywood.
Los Angeles ist eine sehr lebendige Stadt, wo wirklich Sachen auch praktisch gemacht werden, wo nicht die Leute alle nur über das Filmemachen reden, sondern es wird dort gemacht.
Vielleicht gefällt es ihm in den USA aber auch so gut, weil er dort endlich die Anerkennung und Liebe bekommt, die er in Deutschland immer vermisst hat.
I had these difficulties quite often in my own country.
In der letzten Folge habt ihr ja schon gehört, dass Herzog einen schweren Stand hatte in Deutschland Ende der 1980er Jahre. Bei Medien, bei Filmkritikern und zum Teil auch beim Publikum. Fitzcarraldo kam ja sehr gut an, aber viele andere Filme sind völlig verrissen worden. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht und manchmal war die Kritik an ihm einfach nur komplett drüber. Wie damals auf der Berlinale, als ihn die Leute angeschrien und angespuckt haben. Irgendwie wirkt das Verhältnis zwischen Herzog und Deutschland wie ein einziges großes Missverständnis. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum die Werner Herzog-Noobs unter euch noch nie was von ihm gehört haben. Die kalte, harte Wahrheit ist, Werner Herzog hat mit Deutschland abgeschlossen.
I don't like the Germans.
Aber auch in den USA bekommt man die Zuneigung des Publikums natürlich nicht einfach so geschenkt. Trotzdem hat Werner Herzog in den USA Legendenstatus erreicht. Wie er das schafft? Naja, erstmal durch sauharte Arbeit. Herzog dreht ja schon immer extrem viel, aber seit den 90ern arbeitet er echt wie ein Besessener. Herzogs Filmografie in seiner After-Kinski-Era ist ein wilder Ritt durch alle Genres und mit den bekanntesten Leuten, die ihr euch vorstellen könnt. Oscar-Gewinner Christian Bale zum Beispiel. Den hat Herzog bei den Dreharbeiten zu Rescue Dawn 2006 offenbar traumatisiert. In einer Folterszene hängt Herzog ihn kopfüber auf und lässt ihn immer wieder im Kreis drehen, wie einen menschlichen Kreisel. Das erzählt Bale in der Doku Radical Dreamer.
They think I'm just really into it and they keep spinning me more and more and I swear to this day I can't really go on roller coasters and stuff until eventually they realized I was shouting Werner.
Oder der Hollywood-Star Nicolas Cage. Den inszeniert Herzog in Bad Lieutenant, Cop ohne Gewissen, 2009 so überzeugend als drogenabhängigen, korrupten Polizisten, dass der mitten während den Dreharbeiten auf eine Kiste klettert und ruft, endlich mal ein Regisseur, der weiß, was er tut. Naja, zumindest erzählt das Herzog selber so.
Nicolas Cage, he asked for an apple box, climbed up on it and he said, team. And they came and he said, finally I'm working with a director who knows what he's doing.
Peter Zeitlinger, der Kameramann, der die meisten Herzog-Filme seit den 90ern gedreht hat, sagt dazu:
Es sind die Stars, die auf ihn zugehen, nicht er geht auf sie zu. Wer sucht dann aus? Also Johnny Depp zum Beispiel wollte mit ihm drehen. Der hat gesagt, na, mit dem dreht er nicht, den findet er nicht interessant genug.
Die Hollywood-Stars lieben es, mit Herzog Spielfilme zu drehen. Das Ding ist, also, wie sage ich das jetzt? Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die neuen Spielfilme von Herzog, naja, so richtig geil, also so Fitzcarraldo geil oder Aguirre geil, sind die irgendwie nicht. Also zumindest nicht alle.
He's not like a Christopher Nolan, who's like slaving over each movie with all his heart and have each movie be like a masterpiece.
Das sagt Tom van der Linden. Er ist Film-YouTuber und betreibt den Kanal Like Stories of Old. Seine Videos über Herzog haben Millionen von Klicks. Er sagt, Werner Herzog ist nicht wie der Regisseur Christopher Nolan, bei dem jedes kleinste Detail stimmen muss.
He's just making stuff and he doesn't seem too concerned with each movie being like the ultimate reflection of him as a human being or filmmaker.
Herzog ballert einfach raus, ohne sich viele Gedanken um Perfektion zu machen.
He's not staking his reputation on each project.
Ohne zu viel darüber nachzudenken, wie das Publikum das finden könnte. Ich glaube, es stimmt, was Tom van der Linden da sagt. Und bei manchen Herzog-Filmen, die ich mir in den letzten Monaten reingezogen habe, saß ich echt 98% der Zeit davor und dachte mir, what the fuck, Werner? Was willst du mir sagen? Es gibt da einen Anbieter von sogenannten Masterclasses im Internet, wo berühmte Filmleute einem in Videokursen was beibringen. Und da gibt es auch einen 6-stündigen Kurs, Werner Herzog Teaches Filmmaking. Darin erzählt er, wie lange er so an Drehbüchern schreibt.
And this is a screenplay I finished in 2.5 days. And normally I do not write more than 5 days. Like Stroszek, 3-4 days. Salt and Fire, 5 days.
Es klingt echt übelst anmaßend jetzt. Ich finde viele seiner Spielfilme ja auch echt geil. Aber manchen Herzog-Filmen merkt man es schon an, dass er sie in 3 oder 4 Tagen geschrieben hat. Aber selbst bei diesen Filmen, wo der Plot, naja, so dahin schwimmt, wenn du es da schaffst, nicht einzuschlafen, dann siehst du irgendwann diesen einen besonderen Moment.
You can always tell at least that it's a Herzog movie because they will always have like some nugget of like Herzog weirdness or something, like some offbeat moment that no one but Herzog would have put in there.
Nuggets of Herzog weirdness. Ich schwöre euch, ihr findet sie in jedem seiner Filme. Das können schreiende Kamele sein, wie in Queen of the Desert. Oder eine breakdancende Seele in Bad Lieutenant.
The soul still dancing.
In den USA wird Herzog aber nicht nur für seine Spielfilme mit den ganzen Hollywood-Größen gefeiert, sondern vor allem für etwas anderes. Die meisten Regisseure sind ja entweder Weltklasse-Spielfilmregisseure oder Weltklasse-Dokumentarfilmregisseure. Aber Werner Herzog, der ist beides. Zählt man die gut 80 Filme durch, die er in seiner Karriere gemacht hat, dann ist es echt ziemlich 50-50 zwischen Dokumentarfilmen und Spielfilmen. Mir fällt kein anderer Regisseur ein, der so arbeitet. 2012 drehte er eine Doku-Reihe über zum Tode verurteilte Mörder, kurz vor ihrer Hinrichtung, namens Death Row.
Mr. Barnes, you should know that sympathizing with your quest to have procedural injustices corrected in your case does not necessarily mean that I have to like you.
2016 drehte er eine Doku zur Frage, wovon träumt das Internet, in der er mit Elon Musk über dessen Träume spricht.
I don't think I have good dreams, honestly. Oh, I'm sure I have good dreams sometimes, but I don't seem to remember the good dreams. The ones that I remember are the nightmares.
Werner Herzog dreht gefühlt über alles und jeden eine Doku. Über Michael Gorbatschow, über Vulkane, über den Dalai Lama, über Geisterelefanten, über Wunderheiler in Sibirien, sogar über die Gefahr von Handys am Steuer. Er dreht 2010 auch eine grandiose 3D-Doku, Cave of Forgotten Dreams. Über eine Höhle in Frankreich, in der Forschende zigtausend Jahre alte Höhlenmalereien gefunden haben.
At first, the cave did not appear to contain anything special, aside from being particularly beautiful.
Ein absolut magischer Ort, wie sich Herzogs Kameramann Peter Zeitlinger erinnert.
Diese Höhle mit den Höhlenmalereien, es sind ja eigentlich keine Malereien, sondern es sind Reliefe, es sind eigentlich Halbskulpturen zu betreten, das lässt einen weinen, weil man ist da plötzlich Zeuge von der ältesten Kunst der Menschheit. Also man ist eigentlich in dem ältesten Museum der Welt und auch in dem einzigartigsten Museum, weil das gibt's wirklich nur einmal, diese Höhle.
An Cave of Forgotten Dreams sieht man sehr gut, was Herzogs Dokus so einzigartig macht. Wie er durch die Musik Emotionen aufbaut. Wie außergewöhnlich lange er die Bilder stehen und regelrecht atmen lässt. Und wie er diese Bilder durch seine Stimme mit Bedeutung auflädt.
In fact, they are the oldest paintings ever discovered, more than twice as old as any other.
Ich muss sagen, mit Herzogs Dokus aus den 90ern und 2000ern kann ich deutlich mehr anfangen als mit seinen Spielfilmen. Und ich glaube, vielen geht's ähnlich. Seinen großen Durchbruch in den USA hat Werner Herzog auch mit einem Dokumentarfilm. Und dieser Film ist so fame, dass er sogar im bekanntesten Podcast der Welt diskutiert wird. 2024 bei Joe Rogan.
I believe that Grizzly Man was a secret comedy. The way he edited Grizzly Man, I'm like, this motherfucker is being funny on purpose.
In Grizzly Man erzählt Werner Herzog 2005 die wahre und tragische Geschichte von Timothy Treadwell.
He's a big bear. He's a big bear. A very big bear.
I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals.
Treadwell lebt 13 Sommer lang in der Wildnis von Alaska unter Grizzlybären. Er kämmt, um ihnen so nah wie möglich zu sein und filmt sich dabei quasi permanent selbst.
Go ahead, back. Go back.
This is a sub-adult. He's now moving away from me. I have now proven myself as being able to hold my ground and therefore earning their respect.
Bis Treadwell und seine Partnerin Amy Huguenard am 5. Oktober 2003 von einem Bären getötet werden. Unter wirklich grausamen Umständen. Aus dem Filmmaterial schneidet Herzog seine ganz eigene Version von Treadwells Leben und seinem Tod zusammen. Und das Besondere an dem Film ist, dass er für eine Szene berühmt wird, die im Film nicht vorkommt.
when the attack was already on, his girlfriend apparently switched on.
Treadwells Freundin muss kurz vor dem tödlichen Angriff die Kamera eingeschaltet haben, erzählt Herzog.
And the lens cap was still on. And the tape runs for the next 6.5 minutes until the tape ends.
Aber der Objektivdeckel ist noch drauf. Deswegen sieht man nichts, sondern hört den schrecklichen Angriff nur.
And you hear Timothy Treadwell screaming at some distance and she apparently grabbed a frying pan. You hear her beating the bear over the head with a frying pan, a petite woman with the heart of a lion. And she went down and she was also eaten.
Das Unternehmen, das den Film finanziert, will, dass Herzog diese Tonaufnahme unbedingt in den Film mit reinnimmt. Treadwells und Huguenards Todeskampf. Aber
I decided never to publish it in my film, only over my dead body.
Herzog weigert sich, die Aufnahme im Film hörbar zu machen. An dem Konflikt hätte Grizzly Man komplett scheitern können, weil das ist ja eine ganz entscheidende Stelle. Aber Herzog macht aus der Not eine ikonische Szene. Im Film sehen wir Werner Herzog und eine gute Freundin von Treadwell, Jewel Palovec. Sie verwaltet Treadwells Nachlass. Ihr gehört das Tape, auf dem die schreckliche Szene zu hören ist. Herzog trägt Kopfhörer und hört sich die Aufnahme an. Sie beobachtet ihn dabei.
I hear rain and I hear Amy, get away, go away.
Herzog zittert und beschreibt, was er hört.
Can you turn it off?
Und sagt danach zu der weinenden Jewel,
Julie, you must never listen to this.
I know, Werner. I'm never going to.
I think you should not keep it. You should destroy it.
Yeah.
I think that's what you should do.
Okay.
Because it will be the white elephant in your room all your life.
Ein typischer Herzog-Moment, für den ihn ab jetzt auch die Leute in den USA kennen und lieben.
Das ist typisch Herzog, weil er erzählt, das muss gar nicht stimmen, aber das muss so im Film sein.
Das sagt Walter Sachser, der Produktionsleiter mit dem Schnauzer. Den kennt ihr ja schon. Und bei dem schrillen bei solchen Momenten immer die Alarmglocken.
Das stimmt nicht. Das gibt es nicht. Sonst hätte er das auch im Film zeigen können. Da gibt es nichts daher, dass er gefunden hätte, dass er da die Knochen knacken hört. Und das stimmt alles nicht.
Okay. Sagt es Walter Sachse jetzt nur, weil er noch eine Rechnung mit Herzog offen hat? Oder ist es mal wieder eine von Herzogs ekstatischen Wahrheiten und es gibt die Aufnahme gar nicht? Ich hätte das Werner Herzog ja gerne selber gefragt, aber ihr wisst ja.
Ich brauche dabei gar nicht genau hinzusehen, um zu wissen, dass das nichts für mich ist.
Ich will aber wissen, wie das wirklich war mit dem berühmten Tape in Grizzly Man. Gott sei Dank ist mein Kollege Johannes nicht nur ein guter Herzog-Imitator, sondern auch ein guter Journalist. Also trifft er den Kameramann, der die Kopfhörerszene mit Herzog gedreht hat, Peter Zeitlinger, und fragt ihn:
Haben Sie diese Aufnahme gehört oder war das nur Werner Herzog?
Die Aufnahme hat nur Werner Herzog gehört.
Und zu Sachses Vermutung, dass es typisch Herzog wäre, so eine Szene zu faken, sagt Zeitlinger:
Ja, also die Aussage stimmt absolut, aber in dem Fall war es eine echte Aufnahme.
Die Wahrheit über das Tape, also die faktische, nicht die ekstatische, die kennen vielleicht nur Werner Herzog und Treadwells gute Freundin Jewel Palovec. Von ihr finde ich Interviews im Internet und da klingt es so. Ja, das Tape gibt es. Aber es sei nicht Herzogs Entscheidung gewesen, die Aufnahme nicht im Film zu zeigen, sondern von vornherein Jewels Bedingung. Wieder so eines dieser kleinen Details, die Herzog nicht miterzählt, die aber halt ganz entscheidend sind für den Hype um Grizzly Man.
Von früh an war ich in meiner Arbeit mit Fakten konfrontiert. Man muss sie ernst nehmen, weil sie normative Kraft haben. Aber rein faktenorientierte Filme zu machen, das hat mich nie interessiert. Die Wahrheit muss mit den Fakten nicht übereinstimmen.
Ich habe Dokumentarfilme ja immer so verstanden, dass man da möglichst nah an den Fakten bleibt. Aber Herzog hat da eben einen anderen Ansatz, einen ganz eigenen. Das sieht man auch an einer anderen Doku, die eine ziemlich unglaubliche Vorgeschichte hat. Und dafür müssen wir über 50 Jahre zurückspringen.
Wake up, wake up,
Es ist der 24. Dezember 1971 und das Terminal am Flughafen in Lima ist super voll an diesem Weihnachtsmorgen. Es geht chaotisch zu, weil eines der wenigen Flugzeuge ausgefallen ist. Es liegt eine ungute, irgendwie angespannte Stimmung in der Luft. Ein Mädchen sticht aus der Menge hervor. Sie ist blond, zierlich und trägt ein buntes, schrilles Minikleid. Das Mädchen heißt Juliane Köpke. Die 17-Jährige war am Abend davor auf der Abschlussfeier ihrer deutsch-peruanischen Schule. Jetzt wartet sie mit ihrer Mutter auf den verspäteten Flug in die kleine Dschungelstadt Pucallpa, wo ihr Vater lebt. Um 11 Uhr hört Juliane eine Durchsage. In diesem Moment spaltet sich die wartende Menge im Terminal in zwei Lager. Die einen toben, weil sie gerade erfahren haben, dass heute kein Flugzeug mehr nach Cusco startet und sie Weihnachten nicht mit ihren Liebsten verbringen werden. Die anderen, die nach Pucallpa wollen, jubeln. Juliane gehört zu den Jubelnden und besteigt mit ihrer Mutter eine kleine Propellermaschine.
Ja, und dann ging es los und war alles ganz normal, ganz normaler Flug. Der Mann neben uns schlief gleich ein. Und wir waren nicht mehr weit weg von unserem Zielflughafen Pucallpa und müssen eigentlich schon runtergegangen sein, also auch schon im Landeanflug gewesen sein.
Kurz vor der Landung gerät die Maschine plötzlich in ein schweres Tropengewitter.
Und dann sehe ich plötzlich ein gleißend weißes Licht auf der rechten Tragfläche. Die Maschine macht einen irren Satz. Und meine Mutter sagt in dem Moment mit ganz ruhiger Stimme, jetzt ist alles aus.
Ein Blitz schlägt in das Flugzeug ein. Die Maschine bricht in der Luft auseinander, in gut 3000 Metern Höhe.
Und dann war ich ganz plötzlich draußen. Ich war außerhalb der Maschine und es war still. Ich hörte nur ein lautes Sausen des Windes an meinen Ohren. Unter mir sah ich eine große grüne Fläche, so wolkig. Sie sah aus wie Brokkoli, wie ein Meer aus Brokkoli. Und ich drehte mich außerdem langsam und dieser Wald kam mir näher. Und da wusste ich, ich stürze ab, ich falle. Und dann ist plötzlich alles um mich dunkel.
91 von 92 Passagieren des Lanza-Flugs 508 sterben an Heiligabend 1971. Die einzige Person, die den kilometerlangen Sturz überlebt, heißt Juliane Köpke. Und das vielleicht noch größere Wunder, obwohl Juliane alleine mitten im Dschungel landet, so tief im Dschungel, dass Suchtrupps nach über einer Woche die Absturzstelle immer noch nicht finden und aufgeben, findet Juliane nach 10 Tagen aus eigener Kraft aus dem Wald heraus und überlebt. Ohne Essen, ohne Wasser, ohne Hilfe.
Also das ist einmal das Kleid, was ich damals anhatte. Dass man sowas mal getragen hat, aber das war halt in der Zeit.
Ich treffe Juliane in ihrer Wohnung am Stadtrand von München. Das Erste, was mir an ihr auffällt, ist, wie klein sie ist. Ich schätze unter 1,60 Meter. Und wie freundlich und quirlig sie ist. Würde ich Julianes Geschichte nicht kennen, würde ich es nicht glauben.
Das hatten sie beim Absturz an.
Sie zeigt mir ein Kleid. Bis auf ein paar Flecken eigentlich unversehrt.
Das hat den Absturz so gut überlebt. Nur hier an den Seiten ein bisschen aufgerissen und der Reißverschluss kaputt.
Juliane ist heute über 70 und heißt nicht mehr Köpke, sondern Diller. Sie sagt, eigentlich ist es völlig unglaublich, dass sie den Absturz überlebt hat.
Das empfinde ich dann auch jetzt, wenn ich es erzähle, wieder als Wunder und als außergewöhnlich schön, dass ich das ein zweites Leben führen durfte.
Und dann erzählt mir Juliane von einem Anruf. Wegen diesem Anruf bin ich heute hier. Der Anruf kommt 26 Jahre nach dem Absturz, 1998. Da ist Juliane längst eine angesehene Biologin und Forscherin in Deutschland und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Kein Wunder, nachdem Journalisten wie die Aasgeier über sie hergefallen waren, mit Teleobjektiven in das Schlafzimmer der 17-Jährigen fotografiert und sogar einen Kinofilm über ihr Schicksal gedreht hatten. Wahnsinnig überdramatisiert und unrealistisch. Und dann klingelt das Telefon. Juliane hebt ab. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine ruhige, tiefe Stimme.
Und sagte, ja, grüß Gott, mein Name ist Werner Herzog, ich bin Regisseur und ich möchte gerne einen Film mit Ihnen drehen.
Nicht nur das. Werner Herzog erzählt ihr eine unglaubliche Geschichte. Und zwar, dass die beiden sich schon einmal begegnet sind, auch wenn sie das damals gar nicht mitbekommen haben. Am Weihnachtsmorgen 1971 am Flughafen in Lima. In der wartenden Menge steht damals nämlich auch ein 29-jähriger Filmemacher namens Werner Herzog. Er dreht da gerade Aguirre, der Zorn Gottes, mit einem gewissen Klaus Kinski. Herzog will nach Cusco, und zwar unbedingt.
Hier hat sich alles gedrängt von Passagieren. Ich erinnere mich noch, ich muss sie mit dem Ellbogen irgendwann einmal beiseite geschoben haben. Ich habe damals $20 irgendwie an den Schalter gelegt und die sagte zu uns, ihr seid drauf, ihr seid alle drauf.
Doch obwohl Herzog die Flughafenmitarbeiterin schmiert, kommt es anders. Ein Flugzeug fällt aus und die letzte verbleibende Maschine schafft an diesem Tag nur noch eine Strecke, und zwar die von Lima nach Pucallpa und nicht die nach Cusco. Herzog erklärt Juliane Diller 1998 am Telefon, dass nur durch puren Zufall sie und ihre Mutter in der Maschine saßen und nicht er.
Und dann fing er an zu erklären, wer er ist. Ne? Und dann habe ich ihn unterbrochen und habe gesagt, ich kenne alle ihre Filme. Aguirre, der Zorn Gottes und Nosferatu und Fitzcarraldo, die habe ich natürlich alle im Kino gesehen.
Juliane hatte damals, 1998, seit über einem Vierteljahrhundert mit keinem Journalisten mehr gesprochen. Den Absturz, den Tod ihrer Mutter, die traumatischen Erfahrungen. All das hat sie so gut es ging verdrängt. Sie ist erst einmal skeptisch. Aber die Art und Weise, wie Werner Herzog ihr das Projekt erklärt und wie er mit ihr umgeht, die überzeugt Juliane. Also fliegt sie mit Werner Herzog zurück in den Dschungel.
Diesmal landete Juliane Köpke sanft.
Genau an den Ort, wo sie damals abgestürzt ist.
Also ich hätte von mir aus wahrscheinlich niemals diesen Ort nochmal besucht. Aber für mich war das dann im Nachhinein gesehen eine Art Therapie. Es war heilsam, sich seiner eigenen Vergangenheit in dieser Form zu stellen, wo man das dann nicht alleine, sondern mit anderen zusammen dann nochmal durchlebt hat. Das war sehr, sehr schön im Grunde, so schmerzlich es war.
Dieser Film, Julianes Sturz in den Dschungel, ist ein bedeutender Teil in Herzogs Neuanfang. Aber auch für Juliane Diller ist das Projekt wichtig. Werner Herzog gibt ihr Sicherheit. Und er gibt ihr mit dem Filmprojekt die Chance, ihre Geschichte zu erzählen und endlich mit dem traumatischsten Kapitel ihres Lebens abzuschließen. Fast alle Leute, die eng mit Werner Herzog arbeiten, erzählen mir von dieser Qualität, die ihn auszeichnet. Auch Kameramann Peter Zeitlinger.
Was der Werner gut kann, und das ist auch eines seiner Geheimnisse, der kann Leuten Angst nehmen. Der kreiert nicht Angst, sondern er nimmt Leuten Angst weg. Und in dem Moment, wo man mit ihm zu tun hat, als Schauspieler, Künstler oder auch als Laie, fühlt man sich in seiner Anwesenheit sicher und geachtet und sozusagen als Mensch wahrgenommen.
Jedenfalls war es also wirklich extrem weit und alle haben furchtbar geschwitzt und waren ziemlich fertig.
Juliane erinnert sich noch gut an die Zeit mit Herzog. Wie sie stundenlang durch den Dschungel marschieren, in brüllender Hitze, auf der Suche nach ihren Erinnerungen und den Wrackteilen, die dort Jahrzehnte später noch herumliegen.
Und Werner Herzog war voraus und der hat auch keine Pause gemacht und nichts, sondern er ist einfach voraus. Er ist da unheimlich zäh, ne? Und wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, dann hat er das durchgezogen. Und das war wirklich sehr, auch für einen selber ein Vorbild. Also er kannte den Wald und ich hatte nie den Eindruck, dass er da irgendwie eine Scheu vor hatte.
Ey, Fritz Meinecke, Amazon, wer auch immer. Hier habt ihr euren nächsten Kandidaten für Seven vs. Wild. Aber gut, zurück zu Herzog und Juliane Diller. Der Film Julianes Sturz in den Dschungel startet mit einer typischen Herzog-Szene.
In ihren Träumen sieht sich Juliane immer wieder in den Straßen einer Stadt.
Werner Herzog beschreibt einen Traum von Juliane. Sie schlendert durch eine Einkaufsstraße, vorbei an Schaufensterpuppen.
Und dann auf einmal sind alle Gesichter, denen sie begegnet, zerbrochen.
Die Gesichter der Puppen sind kaputt. Juliane erinnert sich noch, wie sie die Szene gefilmt haben.
Und dann haben mich die Besitzer gefragt, aber warum filmt ihr denn diese hässlichen Puppen, diese kaputten Puppen? Wir haben doch ganz andere. Da habe ich gesagt, ja, darum geht es nicht. Wir brauchen das Darstellung des zerbrochenen Lebens der anderen, die das nicht überlebt haben.
Die Köpfe sind zerschmettert, entstellt. Aber seltsam, sie hat keine Angst.
Juliane versteht, worauf Herzog raus will mit der Anfangsszene. Und ich muss sagen, die ist echt iconic und die bleibt safe im Gedächtnis. Aber ich kenne ja das Ding mit Herzog und der Wahrheit. Und deshalb interessiert mich...
Haben Sie das wirklich so geträumt, was der Herr Herzog da beschreibt?
Nein, also das habe ich so in der Form, hat er das selber gestaltet. So habe ich es nicht geträumt. Ich habe aber über das Thema, da habe ich natürlich schon geträumt auch, ne, dass irgendwie alles kaputt ist und ich in Finsternis bin, wo ich alleine herumrase. Und das waren Träume, die ich sehr lange Zeit hatte. Aber also das mit dem, ja, es ist, sie sieht und alle Köpfe sind zerbrochen. So wird es, glaube ich, einmal beschrieben. Also das hat er hinein.
Da ist sie wieder, die ekstatische Wahrheit des Werner Herzog. Der denkt sich einfach einen Traum aus, den Juliane nie geträumt hat. Ich weiß, Herzog hasst dieses typisch deutsche Nachgebore.
Let them fact check to their death.
Trotzdem will ich von Juliane wissen.
Wie finden Sie das denn, wenn Werner Herzog da Sachen reininterpretiert, die ja Sie persönlich betreffen?
Ich finde, dass es dem Film jetzt keinen Abbruch tut und dass es eigentlich auch eine künstlerische Freiheit ist. Er ist ja Künstler im Grunde, ne? Auch wenn es eine Doku ist. Und er hat es ja auch nicht in der Ich-Form, sondern er hat gesagt, sie empfindet es als ob. Und das finde ich in Ordnung dann. Ja. Also es ist nichts, was mir unangenehm ist. Das macht ja gerade auch sein Genie aus, finde ich, ne? Dass er eben sehr sprunghaft auch was Neues dazu tun kann.
Für viele andere Dokumentarfilmer oder für Journalisten wäre sowas ein No-Go. Ich glaube, deshalb finde auch ich manche von Herzogs Herangehensweisen befremdlich. Und das, obwohl ich ja angeblich laut meinem Kumpel ein notorischer Lügner bin. Ich interviewe ja auch ständig Leute in meinem Arbeitsalltag, auch für diesen Podcast. Aber ich würde ihn nicht so stark beeinflussen oder sogar Sachen dazu erfinden. Aber bei Werner Herzog ist das eben anders. Manche sagen sogar, genau das macht seine Magie aus.
Would I consider Herzog a liar?
Das ist wieder der bekannte Film-YouTuber Tom van der Linden. Er findet, ob Herzog ein Lügner ist, hängt davon ab, welchen Wahrheitsbegriff man selbst hat.
Yes and no, but that also comes back to if you say a lie, it implies that there is a truth that's being ignored or deliberately obscured.
Eine Lüge, sagt Tom, ist, wenn man die Wahrheit absichtlich verschweigt. Und Herzog macht eigentlich was ganz anderes.
And I don't think that's what he's trying to do. I think he lies in a way that understands that the truth is just not good enough.
Herzog will wahrhaftiger sein als das, was wir so als Wahrheit bezeichnen würden.
I think Herzog is really someone who does.
Also ist er eigentlich, sagt Tom van der Linden, das Gegenteil eines Lügners.
So in that sense he might actually be the opposite of a liar.
Ich glaube, der Hauptknoten, den ich da in meinem Kopf habe, ist, dass ich unterschiedliche Maßstäbe anlege an Dokumentarfilme und an Spielfilme. Spielfilme sind fiktional, da darf der Regisseur alles. Aber Dokumentarfilme?
Für mich ist das alles Kino.
Das ist der springende Punkt. Für Werner Herzog ist dieser Unterschied nicht wichtig, wie er im Podcast von Sandra Maischberger sagt.
Viele meiner Dokumentarfilme sind ja inszeniert, sind Spielfilme in Verkleidung, nicht alle, aber einige. Und ich benutze Vorgangsweisen, die man nur im Spielfilm anpackt.
Wichtig ist, was ein Film aussagt, was die tiefere Wahrheit darin ist. Und genau dafür feiern ihn ebenso viele. Also zumindest in den USA. Was mich jetzt wirklich brennend interessieren würde, gilt das eigentlich nur für Herzogs Filme oder gilt das vielleicht auch für die Geschichten, die er über sein Leben erzählt? Zum Beispiel, dass er eine Zeit lang als Schmuggler sein Geld verdient hat.
In einigen wenigen Fällen brachte ich auch Colts nach Mexiko.
Oder dass er dann in Mexiko als Rodeo-Clown von Stieren durch die Luft geworfen wurde.
Das tat immer weh, aber das Publikum liebte den Trottel aus Alemannia.
Oder dass er eigentlich am liebsten Skispringer geworden wäre, bis ein schrecklicher Unfall ihn hat umdenken lassen.
Ich wollte fliegen, schon von ganz früh an.
Ich habe ja Herzogs ganze Autobiografie gelesen. Und ich habe eigentlich auf jeder Seite irgendeine Geschichte entdeckt, bei der ich mir gedacht habe, ey, das klingt doch schon wieder wie ausgedacht. Das kann doch ein Mensch nicht wirklich alles erlebt haben. Oder? Das war die vierte Folge von Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Ein Podcast von Klaus Uhrig, Johannes Munzinger, Judith Götzsch und mir. Autor dieser Folge war ich, Max Osenstetter. Regie: Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Regieassistenz: Till Tonino. Redaktion: Christian Lerch und Martin Zein. Besonderer Dank an Jorge Cardenas. Die Hörbuchausschnitte stammen aus Jeder für sich und Gott gegen alle, erschienen bei Tacheles. Werner Herzog, zu groß für Deutschland, ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und BR 2026. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, hier ist nochmal Max. Habt ihr Lust auf True Crime? Im Podcast Sprechen wir über Mord redet unser Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.